Der Ton oben wirkt einfach gelblicher und dunkler.
Haustechniker Dirk Kock steht vorm Heiligen Geist Hospital in Lübeck. Wie er wirft auch sein Chef Klaas-Peter Krabbenhöft den Kopf in den Nacken, um den hellen Kalkanstrich auf dem Sandstein am Haupteingang zu begutachten. Die Frage ist,
ob es dieselbe Farbe ist wie der Kalkanstrich unten diesen Ornamenten. Und darüber wird noch diskutiert, weil oben gefällt es den Leuten besser, ob es Denkmalpflege oder Passanten sind. Und unten wirkt es grell, aber das ist durch Licht- und Schattenspiel. Es soll laut Restaurator die gleiche Farbe sein. Ist auch aus einem Topf gestrichen worden, das liegt also nahe.
Neben dem Haupteingang macht sich ein Glaser an den runden Fenstern zu schaffen. Er hat die Aufgabe, die Schutzverglasung vor den historischen Scheiben auszutauschen.
Das ist der letzte Punkt, dann ist die Fassadensanierung endgültig abgeschlossen. Das wurde im Nachgang beschlossen, als man festgestellt hat, wie schlecht diese Scheiben wirklich sind.
Um den optischen Effekt der jüngsten Sanierungsmaßnahmen auf uns wirken zu lassen, gehen wir über die Straße auf den Marktplatz am Koberg. Zu uns hat sich der Bauhistoriker Jens Christian Holst gesellt. Er hat in den 1980er Jahren beim Denkmalamt von Lübeck gearbeitet und so eine andere wichtige Sanierungsphase begleitet. Damals hat er sich intensiv mit der Baugeschichte des Heiligen Geist Hospitals beschäftigt.
Üblicherweise werden Kirchen ja im Osten begonnen. Man beginnt mit dem Chor. Wenn der Chor vollendet ist, schreitet man zum Langhaus. Wenn das Langhaus fertig ist, wird der Turm gebaut. Das ist bei dieser Kirche anders. Sie wurde tatsächlich, wie die bauhistorischen Untersuchungen von Karl Bernhard Kruse gezeigt haben, im Westen mit der Fassade begonnen und dann in Abschnitten nach Osten weitergebaut. Das muss aus der städtebaulichen Situation verstanden werden. Wir stehen hier auf dem Koberg, das ist der zweite bedeutende Marktplatz Lübecks, der Hauptplatz einer Neustadt im frühen 13. Jahrhundert gewesen ist. Und auf diesen Platz, der sich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zu einem pulsierenden Zentrum der Stadt entwickelte, also diesem Platz wendet sich die Fassade zu.
Die Backsteinfassade mit ihren vier Giebeltürmen ist schlicht gehalten, schmucklos, so etwa ohne Fries.
Die Öffnungen sind mit ein paar Profilen umzogen, aber es ist darauf verzichtet worden, das, was zu dieser Zeit, wenn wir an die Marienkirche denken, schon möglich war in der Architektur, hier auszuführen. Sie ist flächig mit einzelnen Öffnungen, aber diese Öffnungen zeigen schon von außen genau den Aufbau des Rauminneren. Wir haben drei Portale, die in die drei Schiffe dieser Kirche führen. Wir sehen links und rechts über dem Portal jeweils das Fenster, recht gedrungen, weil da drin von Anfang an die Absicht bestand, ein Gewölbe einzuziehen. Dagegen in der Mitte drei wesentlich größere, hochreichende Fenster, weil dieser Mittelraum in einem durchführen sollte in die lange Halle, das heißt den Siechensaal dieses Spitals.
Das Hospital war Ausdruck der Frömmigkeit der Bürger in Lübeck, einer im Mittelalter reichen Handelsmetropole. Die florierende Hansestadt wuchs schnell, verarmte und pflegebedürftige Menschen fielen leicht durchs soziale Netz. Deshalb engagierten sich zunehmend auch Bürger für die Bedürftigen, unterstützt von geistlichen Orden. Das Hospital zog von seinem Gründungsort 1227 am Klingenberg 1286 in das heutige größere Heiligen Geist Hospital am Koberg. Eine symbolträchtige Adresse findet Jens Christian Holst.
Wir sind in einem Bereich der Stadt auf halbem Wege zwischen den Franziskanern und den Dominikanern, der geprägt war durch die Gedanken der Armutsbewegung. Das heißt, jene Strömung im geistlichen Leben des 13. Jahrhunderts, die sich gegen die Prunkentfaltung der Amtskirche wandte und die das individuelle Engagement des Menschen in den Mittelpunkt stellte, im Sinne der 10 Gebote, im Sinne der Nächstenliebe. Und es gab offenbar eine wachsende Zahl von Bürgern, die sich dieser Reformidee verpflichtet fühlten, von denen wir übrigens in einigen Fällen auch wissen, dass sie hier oben gewohnt haben, und die gemeinsam den Bau dieser Kirche vorangetrieben haben.
Und das ist das Besondere am Heiligen Geist Hospital, diese Kombination aus Kirchenbau und Pflegeheim. Bevor wir uns im Inneren anschauen, wie sich das architektonisch hat umsetzen lassen, erklärt Haustechniker Dirk Kock, was die jüngste Sanierung seit 2013 gebracht hat.
Also es sind einmal die kompletten Turmhauben abgetragen worden, der Dachstuhl ist überarbeitet worden, neu mit Kupfer beschlagen worden. Dann sind diese langen Türme von oben nach unten senkrecht bis zu 11 Meter durchbohrt worden, mit Edelstahlverankerungen ertüchtigt. Wir haben 6 Bohrungen pro Turm, also da ist sehr viel verstärkt worden, weil die von der Statik her nicht mehr ganz den heutigen Vorstellungen entsprachen. Dazu ist Mauerwerk, Steine abgetragen worden, die beschädigt waren, durch neue ersetzt worden. Die gesamten Anker, die man in der Fassade sieht, sind alle ausgebohrt und überarbeitet worden.
Der Rost hatte den Ankern bereits arg zugesetzt. Steinbrocken hatten sich gelöst. Die ganze Sanierung hat 1,3 Millionen Euro gekostet und die nächste Sanierungsphase steht kurz bevor. An den Wänden und im Dach des Langhauses gibt es Schäden, erzählt Klaas-Peter Krabbenhöft. Seit 1983 leitet er die für das Hospital zuständige Stiftungsverwaltung der Hansestadt Lübeck.
Genaueres wird man wohl noch untersuchen müssen, was im Einzelnen zu machen ist. Wir rechnen damit 3,1 Millionen Euro Kosten.
Krabbenhöft hofft wieder auf Spendengelder von Lübecker Stiftungen und aus privater Hand.
Wir betreten eine dreischiffige Kirchenhalle, die erstaunlich kurz ist. Nach zwei Jochen ist sie schon zu Ende. Das ist merkwürdig. Eine Kirchenhalle, die nicht in die Länge gebaut ist, sondern quer, das gibt es wirklich selten und lässt fragen, was dazu der Grund gewesen sein kann. Heute versperrt auch im Mittelschiff eine Mauer den Durchblick in das lange Haus dahinter. Wir müssen uns aber vorstellen, dass dieses Mittelschiff ursprünglich unter einer und derselben Holzdecke lag wie die lange Halle, dass es eigentlich ein Raum war, der nur durch den Lettner, den wir vor uns haben, unterteilt war. Der Lettner ist die Grenze in jeder christlichen Kirche des Mittelalters zwischen dem Laienraum und dem Sanktuarium.
Also die Grenze zwischen den nicht-geistlichen Kirchenbesuchern und dem geistlichen Personal. Somit waren die armen und pflegebedürftigen Menschen geistliches Personal. So wollte es die Hospitalordnung.
Dass nämlich die Insassen des Hospitals ein Mönchs- oder Nonnengelübde abzulegen hatten. Das heißt, sie unterwarfen sich der Johanniterregel, sie waren selber geistliches Personal.
Der Einzug in das Hospital kam also dem Einzug in ein Kloster gleich. Die Kranken und Pflegebedürftigen nahmen oft in ihren Betten liegend am Gottesdienst teil. Dass ein Heiligengeist-Hospital unter weltlicher Führung stand, erboste dem Bischof. Nach harten Auseinandersetzungen unterstellten die Lübecker Patrizier das Hospital dem Deutschen Bund. 1263 erließ der Bischof die Hospitalordnung. Wer einziehen wollte, musste seinen gesamten Besitz abgeben und erhielt dafür Essen und Kleidung auf Lebenszeit. Alle trugen einheitliche Kleidung aus ungefärbter Wolle. Siebenmal am Tag waren sieben Vaterunser für die Wohltäter zu beten.
In katholischer Zeit gab es die Vorstellung der guten Werke, dass man sein eigenes Seelenheil durch gute Taten verbessern könnte. Und das war auch durchaus ganz quantitativ gedacht. Je mehr man dafür tat, umso kürzer würde das Fegefeuer ausfallen.
Die Kirchenhalle lädt mit ihrer insgesamt geschlossenen, reichen, mittelalterlichen Ausstattung zum Verweilen ein. Es gibt viel zu bestaunen, etwa leuchtende Kirchenfenster oder Malereien an Decken und Wänden. So zeigt die Nordwand zwei monumentale Fresken aus dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts. Das Ergebnis von immer wieder unternommenen Sanierungen im 20. Jahrhundert und auch zuvor, betont der Bauhistoriker Jens Christian Holst.
Die Kirche hat eine große Restaurierung im Jahre 1898 durchlebt. Bei der wurden die überwiegenden Wandmalereien aufgedeckt. Nur die Malereien der Nordwand waren schon 1866 entdeckt worden. Und man hat sich dann in der damals typischen Weise selektiv entschieden, einige Bereiche aus dem 13. Jahrhundert, andere aus dem 14. und andere erst aus dem 15. Jahrhundert jeweils als endgültige Wandgestaltung zu präsentieren.
Um 1440 ist der ebenfalls gut sanierte Fries an der Lettner Brüstung entstanden. Er erzählt auf knapp zwei Dutzend Tafelbildern die Legende der heiligen Elisabeth.
Die Lebensgeschichte der heiligen Elisabeth war schon kurz nach ihrem Tode in Europa sehr bekannt. Als eine Königstochter aus Ungarn, die sich einem deutschen Fürsten vermählte, war sie sehr sozial eingestellt und hat nicht nur ihr persönliches Vermögen, sondern auch das ihres Mannes, den Armen, verwendet, was dazu führte, dass sie von der Familie verstoßen wurde und in Armut starb. Diese Geschichte rührte nicht nur die Menschen des 13. Jahrhunderts so sehr, dass sie als Heilige verehrten. Sie wurde auch bald nach ihrem Tode bereits heilig gesprochen und wurde zu, heute würde man sagen, einem Idol der Sozialbewegung.
Jetzt gehen wir ins sogenannte Langhaus oder Lange Haus. Eine bis zu 100 Meter oder 90 Meter lange Halle, die seit 1821 mit diesen Kabäuschen bestückt sind. Vorher gab es hier wohl so Gestelle mit Gewänden und mit Holz unter.
Genau wissen wir es nicht. Also es gab Betten, die werden ausdrücklich erwähnt, die wahrscheinlich nur durch Vorhänge abgeteilt waren, gelegentlich vielleicht auch durch kleine Bretterwände. Und es gab Kammern. Die Zahl der Kammern schwankt bis zu 18 im 18. Jahrhundert, später nur noch 6, die sich am östlichen Ende, also nahe dem ehemaligen Hochaltar, befunden haben.
1806 fand hier im Langen Haus der letzte öffentliche Gottesdienst statt. Dann wenige Jahre später die Installation der Kabäuschen, circa 6 Quadratmeter große Zimmerchen mit hellen Holzwänden und Böden. Sie boten jeweils Platz für ein schmales Bett, ein Tischchen und einen winzigen Schrank. Zuletzt sorgte ein kleiner Heizkörper für etwas Wärme. Auf einem historischen Gemälde sieht man, wie die Bewohner des Hospitals sich zwischen den langen Reihen von Verschlägen bewegten, dick eingepackt in Jacken und Schals. Der größte Gewinn, den die Kabäuschen brachten? Nach Einschätzung von Historiker Jens Christian Holst war es die Tatsache, dass man jetzt nicht mehr jedes Geräusch von seinen Nachbarn hörte, sondern nur jedes zweite.
Es war ein bisschen Privatsphäre. Man konnte auch hinter die Glasscheiben der Tür einen kleinen Vorhang vorziehen. Kabäuschen sind zwar nach oben mit einem Lüftungsgitter offen, aber man hatte gegen seine Nachbarn zumindest ein paar Bretter.
In Hochzeiten konnten hier bis zu 126 Menschen Unterschlupf finden.
Wir müssen uns dazu von einer Vorstellung lösen. Die meisten Menschen in älterer Zeit hatten keine Familien in unserem Sinne, weil die Mehrzahl der Bevölkerung nicht verheiratet war. Die meisten konnten sich das gar nicht leisten. Und es gab endlos viele Dienstboten, Handwerksgesellen, Arbeiter, Knechte, Mägde und so weiter, die keine Kinder hatten, also auch von keinen Kindern versorgt werden konnten, jedenfalls keine legitimen Kinder, und die in irgendeiner Weise, das gebot die Nächstenliebe eben einer christlichen Gesellschaft sehr wohl, versorgt werden mussten.
1964 gab es einen Aufnahmestopp für die Kabäuschen in der Langen Halle.
Im Mittelalter und noch bis in die 1960er Jahre wohnten tatsächlich die Insassen in der Langen Halle. Seit Mitte der 70er Jahre wohnen sie in den ehemaligen Nebengebäuden. Wenn wir also heute auf ein solches Gebäude blicken und werden gefragt, was ist das, dann sagen wir natürlich, da wohnen die alten Leute. Denn in der Langen Halle wohnt ja keiner mehr. Es war aber das Gebäude, das wir neutral erstes Längsgebäude nennen, in dem die Küche lag, in dem eine Krankenstube lag, in dem auf den Böden Korn aufbewahrt wurde. Im zweiten Längsgebäude folgte die Brauerei, die Bäckerei, unten wurde auch geschlachtet. Also diese Folge von Längsgebäuden an der Gröpelgrube enthielt alle Funktionsräume, die die Ernährung von insgesamt weit über 100 Menschen täglich erforderte.
Die Lange Halle wird heute nur zu besonderen Anlässen geöffnet. Wer das Heiligengeist-Hospital besucht, und das sind im Sommer nach Zählung des Hospitals bis zu 1000 Menschen täglich, kann in ein exemplarisches Kabäuschen einen Blick werfen und durch das Gittertor einen der langen Gänge zwischen den Kabäuschenreihen mit den Augen entlangstreifen. Ein Essenwagen rollt im Hintergrund vorbei, von der hauseigenen Küche hin zu den zurzeit überwiegend weiblichen Bewohnern des Altenheims. Heimleiter Wolfgang Moll erzählt von guter Auslastung und von seinen persönlichen Eindrücken zu Beginn.
Heutige Pflegeeinrichtungen sind ja eigentlich so eher in dem Hotelcharakter gestaltet. Als ich 1996 hier in diese Einrichtung kam, hatte ich anfangs damit Probleme. Kleine Zimmer, kleine Fenster. Der Lichteinfall ist nicht so, wie man das aus anderen Pflegeeinrichtungen kennt. Heutzutage fühle ich mich natürlich wohl hier und bin stolz darauf, hier arbeiten zu dürfen.
Eine bald 800 Jahre währende Tradition lebt hier fort, und das mit Rücksicht auf den Denkmalschutz. Das Heiligengeist-Hospital habe so auch die UNESCO beeindruckt, als sie 1987 die Lübecker Altstadt als erstes Flächendenkmal in Deutschland unter Schutz gestellt hat, sagt Jens Christian Holst.
Lübeck wurde auf die Welterbeliste gesetzt als Musterbeispiel einer Hansestadt, also dessen, was man sich unter einer mittelalterlichen Stadt der Ostsee vorstellt. Und das Heiligengeist-Hospital als der Prototyp einer Spitalsanlage und dazu eine ganz ungewöhnlich gut erhaltene Anlage hat natürlich ganz entscheidend mit zu der positiven Bewertung beigetragen.